Was treibt dein Leben an? Detlef hat das gerade schon ganz gut beschrieben. Das sind so die ganz großen Themen. Gerechtigkeit, Frieden in der Welt, Umweltschutz, Karriere machen, Geld verdienen, für die Kinder da sein. Kommt euch das bekannt vor? Prima, dann seid ihr ganz normale Leute. Wunderbar. Aber auch das ist ja noch nicht alles. Was uns auch umtreibt, sind die ganz großen Fragen des Lebens. Das sind die berühmt-berüchtigten Fragen mit dem W vorne dran. Also, woher komme ich? Wohin geht mein Leben? Welchen Sinn hat mein Leben überhaupt? Wen kümmert es, dass ich lebe? Und was bleibt zum Schluss von meinem Leben eigentlich übrig? Bei diesen Antworten zu diesen großen W-Fragen ist es sehr entscheidend, welchen geistesgeschichtlichen Hintergrund du so für dich persönlich hast. Am allerdeutlichsten kommt dieser Hintergrund zum Vorschein, wenn es um welches Thema geht? Wenn es um die Beerdigung geht, ihr Lieben. Das ist nämlich der Moment der Wahrheit. Ich weiß, das hört sich jetzt ziemlich hart an, aber es ist wirklich die Wahrheit. Womit trösten sich eigentlich die Leute im Angesicht des Todes, im Angesicht der Beerdigung? Allerspätestens, wenn du dann dort auf dem Friedhof an dem offenen Grab stehst und der Sarg heruntergelassen wird, und ihr wisst ja, ganz zum Ende laufen die Leute nochmal so ganz langsam am Grab vorbei und meistens schmeißt man dann nochmal so eine Blume da rein oder so ein paar Blütenblätter. Ich finde, das ist ein besonderer Moment. Spätestens in dem Moment merkst du nämlich, Moment mal, auch mein Leben ist endlich und es kommt der Tag, wo ich da unten liege. Habt ihr das schon mal gedacht? Ich schon. Also, was bleibt denn dann wirklich übrig, wenn es einmal alles zu Ende gegangen ist? Wenn es einmal heißt, Asche zu Asche und Staub zu Staub? Ist das dann wirklich alles? War's das dann? Ein kleines Häuflein Staub. Und wenn man dann diesen Satz hört, wir werden ihm ein ehrendes Angedenken bewahren, dann weiß man auch, dass die Leute auf dem Rückweg dann vom Friedhof wieder anfangen, miteinander zu reden. Dann unterhält man sich. Und dann unterhält man sich darüber, welche Termine die nächsten Tage noch anstehen. Und hast du gesehen, dass Onkel Gustav auch bei der Beerdigung war, obwohl der eigentlich im Streit ist mit der ganzen Familie? Das ist ja ein Ding, dass der gekommen ist. Und Tante Lisbeth, hast du gesehen, die hat jetzt die Haare so dunkel gefärbt. Boah, da steht der aber gut. Macht sie glatt 10 Jahre jünger. Das sind so die Gespräche auf dem Rückweg zur Beerdigung. Und dann denkt man, hoffentlich gibt es auch gescheiten Kuchen und nicht nur diesen furztrockenen Streuselkuchen beim Leichenschmaus. Erstaunlich, oder? Und auf einmal ist das gar nicht mehr so dolle mit dem ehrenden Angedenken, sondern man unterhält sich über Streuselkuchen. Tja, und was man dann vom Leben zum Schluss noch sieht, ist so ein kleines Stückchen. Jetzt kommt mein erstes Bild und ich habe meinen Teleprompter vergessen, dieses Ding da unten. So, mal gucken. Da ist es. Ihr Lieben, das bleibt übrig. Habt ihr identifiziert, was das ist? Das ist ein 4 cm langer Strich, der ist in Stein gemeißelt. Und das sieht man rechts und links davon. Ich finde das ernüchternd. Dieser Strich zwischen den Jahreszahlen fasst dann auf einmal die Jahrzehnte meines Lebens zusammen. Und dann denke ich mir zum Schluss, ist das wirklich alles, was zum Schluss überbleibt? Dieser 4 cm lange Strich, sollte es das gewesen sein? Und dann erinnere ich mich daran, dass die Bibel an der Stelle eine ganz andere Sprache spricht. Im Wort Gottes finden wir einen komplett anderen Horizont. Hier wird uns ein sehr viel weiterer Horizont gezeigt. Denn mit Gott fängt alles an und mit Gott hört auch alles auf. Auch der Zusammenhang deines und meines Lebens ist sehr viel mehr als dieser kleine Strich zwischen den beiden Jahreszahlen. Ganz am Anfang heißt es nämlich, 1. Mose 1, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, mein Leben und dein Leben auch ist kein Zufall. Es ist nicht so, dass da zufällig ein paar Aminosäuren zusammengefunden haben und dann sind irgendwann mal so ein paar komplexe Proteine entstanden und die haben irgendwann mit Stoffwechsel angefangen. Könnte man ja denken. Sondern es steht ein Ziel und eine Absicht dahinter. Wir sind im Ernst Geschöpfe Gottes, wir sind kein Zufallsprodukt der Natur. Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er dich und mich ins Leben gerufen hat. Wirklich ganz im Ernst. Ganz wichtig, das gilt selbst dann noch, wenn sich deine Eltern womöglich nichts dabei gedacht haben, als sie dich ins Leben gerufen haben. Oder als sie es vielleicht sogar bereut haben, dich ins Leben gerufen zu haben. Es ist immer gut, wenn einem jemand das Wasser reichen kann. Ich danke dir dafür. Ihr Lieben, Albert Einstein hat mal gesagt, Gott würfelt nicht. Und das stimmt. Das Leben, auch dein Leben, ist kein Zufall. Was wir oft nicht im Blick haben, ist dieser Satz, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Ihr Lieben, es geht bei der Sache um die Sache mit der Ebenbildlichkeit. Darauf möchte ich gerne eure Aufmerksamkeit lenken. Zuerst einmal, ganz interessant, bei der Schöpfung redet Gott von sich selber im Plural. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da steht, dass Gott sagte, lasset uns Menschen machen. Interessant, oder? Lasset uns Menschen machen. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Gott zwar einerseits in sich eins ist, aber es ist ebenfalls ein Hinweis auf das, was wir Dreieinigkeit Gottes nennen. Das Wort Gottes offenbart uns Gott als den Vater, als den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist Gottes. Jeder dieser drei ist im vollwertigen Sinne Gott. Aber jeder zeigt sich uns ein kleines bisschen anders. Und dazu gebe ich euch mal eine kleine Eselsbrücke mit. Habe ich aus dem Chemieunterricht. Ich habe nicht viel behalten von Chemie, aber das fand ich super. Warum? Wasser, sagen die Chemiker, ist H2O. Also zwei Wasserstoff, ein Sauerstoffatom. Chemisch gesehen ist Wasser H2O. Also. Aber jeder weiß, es gibt Wasser als Flüssigkeit, als flüssiges Wasser, als festes Eis und als Dampf in Gasform. Chemisch gesehen ist Wasserdampf genauso H2O wie das flüssige Wasser, das ich gerade getrunken habe. Und das Eis, das man in die Cola reintut zum Kühlen, ist auch H2O. Aber es hat eine andere Erscheinungsform. Und die andere Erscheinungsform hat ein paar andere Eigenschaften. Wenn der See nicht zugefroren ist, gehst du da besser nicht Schlittschuh laufen. So einfach ist das. Auf Eis geht das, auf Wasser nicht. So ähnlich ist das auch bei Gott. Jesus ist im vollen Umfang Gott. Der Vater im Himmel ist im vollen Umfang Gott. Der Heilige Geist ist in vollem Umfang Gott. Aber in Jesus begegnet uns Gott dann doch nochmal etwas anders als im Heiligen Geist, der in deinem Herzen Wohnung genommen hat. In Jesus Christus kommt Gott höchstpersönlich als Mensch in diese Welt. Und der Vater im Himmel ist der Herr über alles, der Herr aller Herren ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein paar Beispiele. Johannes 17, Vers 5. Die Erde war wüst und leer. Andere Stelle. Da sagt Jesus: Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Okay? Die Theologen sagen, das ist die Präexistenz Jesu. Jesus war auch schon bei der Erschaffung der Welt und vor der Erschaffung der Welt da. Und was steht ganz am Anfang in 1. Mose 1? Da ist es: Die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Im hebräischen Urtext heißt das nochmal etwas anders und genauer: Und der Geist Gottes brütete über dem Wasser. Ihr Lieben, das ist ein hebräisches Wort, das im Endeffekt nicht übersetzbar ist. Weil was macht der Geist Gottes da? Nicht wie so ein Nebelschwaden über dem Sumpfgebiet im Tegeler Fließ schwebt er, nein. Sondern wenn der Geist Gottes über der Urflut brütet, ist das höchst konzentriert und kreativ. Da merkt man schon, dass da Schöpferkraft drin ist, oder? Kann man sich das genau vorstellen? Nein. Wir nehmen das zur Kenntnis, wir nehmen das an im Glauben, ja. Auch wir können uns das nicht ganz vorstellen, das stimmt. Gott war nicht einfach nur rein statisch da. Er war in seiner göttlichen Autorität mit Schöpferkraft anwesend und hat durch seine Anwesenheit neue Dinge hervorgebracht. Für uns nicht vorstellbar, ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist Offenbarung, die Gott uns schenkt. Also, wenn nun Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit mit sich selber in vollkommener Gemeinschaft ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist Gottes, und wenn wir zu seinem Ebenbild gemacht sind, dann bedeutet das, dass auch wir geschaffen sind zu Lebewesen, die auf Gemeinschaft hin angelegt sind. Denn Ebenbildlichkeit bedeutet ja geradezu, dass da eine gewisse Wesensähnlichkeit, ein gewisser Wiedererkennungseffekt besteht. Wir sehen das schon daran, dass der Mensch erschaffen ist als Mann und Frau. Und worum geht es wohl den größten Teil in unserem Leben? Der Mann sehnt sich nach der Frau, die Frau sehnt sich nach dem Mann. 95% aller Radiohits haben dieses Ding zum Thema. Oder? Na klar. Kurzum, wir sind darauf angelegt, in Gemeinschaft zu leben. Wir sind darauf angelegt, den anderen höher zu achten als uns selbst. Wir sind darauf angelegt, dem anderen zu helfen, ihm zu dienen, ihn oder sie zu ehren, ihm oder ihr Gutes zu tun. Und obendrein empfinden wir das noch als tiefstes Glück, für diesen einen anderen Lieblingsmenschen da zu sein. Gemeinschaft, das ist ein Teil der Ebenbildlichkeit Gottes. Dieser Teil unserer Geschöpflichkeit zeigt uns tagtäglich, dass wir wirklich als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Da ist diese Grundhaltung: Der andere ist mehr wert als ich. Genau das kommt von Gott, ihr Lieben. Ich möchte gerne für dich da sein. Ich sehne mich nach deiner Gegenwart. Und der Dritte im Bunde ist Gott selbst. Nachzulesen im Prediger 4, Vers 12, ein ganz beliebtes Bibelwort für Traupredigten. Ihr kennt das alle. Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind drei, es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ihr merkt schon, dieser Abschnitt meiner Predigt taucht glatt als Einleitung für eine Traupredigt. Ja. Hier wird nämlich ein sehr anschauliches Bild verwendet. Da habe ich rausgesucht aus dem Internet. So macht man ein gutes Seil. Ein stabiles Seil bekommt nämlich seine Festigkeit erst dadurch, dass sich die beteiligten Schnüre ganz fest umeinander schlingen, umeinander rumgewunden sind. Und erst wenn die Seile sich so spiralförmig umeinander wickeln, werden die richtig stabil. Der Trick an der Sache ist, das Seil ganz in der Mitte, das ist die Seele. Das ist kein Witz, das ist wirklich so. Das ist die Seele. Die ist nicht gewickelt, die ist geflochten. Wenn man mehrere Seile umeinander wickelt, darf in der Mitte der Raum nicht leer sein. Und wenn da noch ein Seil drin ist, ist das Seil erst richtig stabil. Der eigentliche Clou ist, in dieser Konstruktion ist das Seil sehr viel tragkräftiger als die Summe der 4 oder 5 einzelnen Seile. Interessant, oder? Interessant. Erst wenn die Seile sich so spiralförmig umeinander wickeln, bekommen sie den maximalen Kontakt zueinander. Deshalb hat jedes gute Seil in der Mitte diese Seele. Wenn ein Seil auf diese Weise verdrillt ist, dann hat man erst ein richtig gutes, stabiles Seil. Dieses Bildwort aus dem Prediger zeigt uns also, es geht nicht nur um die Gemeinschaft untereinander, miteinander, das wäre die zweifache Schnur, sondern es geht darüber hinaus auch noch um unsere gemeinschaftliche Gemeinschaft mit Gott. Das ist dann die dreifache Schnur. Die Schnur mit der inneren Seele. Oder kurz ausgedrückt, es geht darum, Gott in die Mitte zu stellen. Hier, wie bei der Seele in dem Seil drin. Und da wickeln wir uns drum. Da sind wir im engen Kontakt. Und nach allem, was ich bisher gesagt habe, ist euch hoffentlich klar geworden, dass christlicher Glaube aus diesem Grund auch nie einfach nur eine Privatsache sein kann, die sich einzig und alleine zwischen mir und Gott abspielt, sondern der Glaube lebt immer auch in der Gemeinschaft. Und das tut er von seiner ureigensten Form her. Glaube heißt doch, ich lebe in Gemeinschaft mit Gott. Und Glaube heißt auch, ich lebe in Gemeinschaft mit anderen Menschen, die ebenfalls an Gott glauben. Und wir folgen gemeinsam Jesus Christus, unserem Herrn, nach. Deshalb ist dieser Satz so wichtig. Es geht darum, Gott in die Mitte zu stellen. Jemanden in die Mitte zu stellen, kannst du nicht, wenn du nur zu zweit bist. Stellt euch mal zu zweit in der Mitte auf. Super Plan, geht nicht. Das geht erst, wenn ihr zu dritt seid. Dann könnt ihr einen in die Mitte stellen. Wenn also jemand fragt, ob man eigentlich als Christ wirklich ernsthaft jeden Sonntag in die Kirche gehen muss, dann zeigt diese Frage, dass demjenigen noch ein paar Grundlagen des Glaubens noch gar nicht richtig klar geworden sind. Genauer gesagt, der ganze Segen Gottes kann sich noch gar nicht in deinem Leben entfalten, wenn du so denkst. Das ist nämlich so ähnlich, als wenn du beim Autofahren immer nur bis zum zweiten Gang hochschaltest. Habt ihr schon mal gemacht? Nur bis zum zweiten Gang fahren? Kann man machen, ist aber nicht so cool. Das macht fürchterlichen Lärm. Ich habe mir mal sagen lassen, Porsche kann man ziehen bis Tempo 120 im zweiten Gang. Da geht die Post richtig ab. Aber ich mit meinem Golf, ich bin da raus. Macht keinen Spaß. Warum hat das Ding denn 4 Gänge? Ja, das ist für die Geschwindigkeit. Also, erst im 3. und 4. Gang kommst du so richtig in Fahrt. Na klar. Wenn du also merkst, dass deinem Christsein noch irgendwie so ein bisschen der Drive fehlt, wenn das nicht so richtig vorwärts geht, das irgendwie so vor sich hin dödelt, kann das vielleicht daran liegen, dass du die Grundlage noch nicht so richtig klar gekriegt hast. Was treibt denn dein Leben an? Hast du die großen W-Fragen schon für dich klar gekriegt? Also, was ich gerade gesagt habe, Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wen kümmert es, dass ich da bin? Weißt du um deine Ebenbildlichkeit zu Gott? Hat der Geist Gottes dir diese Gewissheit tief in dein Herz gegeben? Weißt du, dass das was mit Liebe zu tun hat, die Gott für dich empfindet? Richtige, heiße, brennende Liebe, die total verrückt ist nach dir? Deshalb finde ich dieses Bild mit dem Seil so cool, weil die ja wirklich miteinander total verwickelt sind. Mehr Kontakt geht nicht als so im Seil. Weißt du auch, wohin du gehst? Weißt du, dass du trotzdem, dass du zu einem Häuflein Staub werden wirst, dass du dennoch zu einer Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott berufen bist? Ihr Lieben, alles das hat damit zu tun, dass du Gott in die Mitte in deinem Leben stellst. Denk nochmal an die Sache mit dem Seil und den verschiedenen Schäften, die da beteiligt sind, die um diese innere Seele herumgeschlagen sind. Hast du Gott so in die Mitte gestellt in deinem Leben? Und genau dazu möchte ich euch gerne herausfordern. Mach das fest. Sorge für Eindeutigkeit an der Stelle. Und sage, ja, Jesus, ich will zu dir gehören. Ich will mich förmlich um dich rumwickeln. Ich will in Kontakt sein mit dir. Ich will das auch zusammen mit anderen Menschen leben, die auch an dich glauben. Ich möchte von ihnen lernen, ich möchte von ihnen profitieren. Ich möchte, dass da Geben und Nehmen entsteht. Vielleicht brauchst du hier auch eine größere Eindeutigkeit. Vielleicht wäre ja Taufe ein Thema für dich. In der Taufe macht man das nämlich fest. So wie Marina, vor nicht allzu langer Zeit. Wo das öffentlich sichtbar wird, ich gehöre zu Jesus und Jesus gehört zu mir. Zeugnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Eindeutigkeit. Und das sollen alle sehen. Hier bin ich. Ich bin Kind Gottes geworden. Ich habe Jesus mein Leben anvertraut. Er hat meine Sünden vergeben und mir ein neues Leben gegeben. Das Alte ist vorbei. Mit Gottes Gnade ist etwas ganz Neues geworden. Und ich werde meinen Glauben in der Gemeinschaft mit anderen Christen leben. Wir stellen miteinander Jesus in die Mitte. Vielleicht ist ja in dem Zusammenhang auch Gemeindemitgliedschaft ein Thema für dich. Kleiner Spoiler-Alarm, demnächst haben wir ein paar Leute, die bei uns Mitglied werden. Die sind auch schon da, ich freue mich drüber. Kann sein, Gott redet zu dir und fragt dich, wie ist das mit deiner Verbindlichkeit? Dann mache ich dir Mut, mach das fest. Ich komme zum Schluss. Ja, Gott redet zu uns. Zuerst ist da diese riesengroße Zusage und Gott sagt zu dir, du bist nach meinem Ebenbild gemacht. Du bist geschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit Gott und mit Menschen. Und Jesus sagt dir, komm und folge mir nach. Und das Gute ist, wir tun das gemeinsam und helfen uns auf diesem Weg. Amen.